Menschen hinter Puppen.
So, also alle Fenster zu, ja. Dann geht's jetzt los.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Hände hoch, dem Podcast über Menschen hinter Puppen. Neben uns sitzen zwei wunderbare Gäste, um uns herum befinden sich deren Atelier und Werkraum und eine Wahnsinnsstruktur, die diese KünstlerInnen in dieser Stadt geschaffen haben. Wo sind wir denn heute, Paul?
Wir sind im schönen Dresden und zu Gast bei der Company Freaks und Fremde. Bei uns sind die beiden GründerInnen Sabine Köhler und Heike Ikula, zwei umtriebige Kunstschaffende, die hier in Dresden unheimlich viel in Bewegung gesetzt haben und auch immer noch setzen. Vielen Dank, ihr zwei, dass wir hier sein dürfen bei euch und herzlich willkommen bei Hände hoch.
Hallo. Hallo.
Wir treffen euch hier im Zentralwerk. So, was ist das für ein Ort? Könnt ihr mal kurz beschreiben? Ist das eure Zentrale?
Naja, das ist seit 2017 schon unsere Zentrale, unsere Basis.
Ja.
Nachdem wir schweren Herzens im Industriegelände hier eine Fabrikhalle verlassen mussten, in der wir ja tolle Veranstaltungen gemacht haben. Seitdem ist das hier unsere schöne Zentrale, die wir nach und nach so ausbauen. Eigentlich alle Produktionen, die entstanden sind in der Zwischenzeit, sind hier entstanden.
So, man sieht es auch, wir sitzen also mittendrin in einer gewaltigen Konstruktion. Ihr habt euch den Raum selber ausgebaut und selber zu dem gemacht, was er jetzt ist. Was muss der können, der Raum?
Der muss Werkstatt sein und als Trickfilmstudio genutzt werden können, als Proberaum.
Ja, wir treffen uns hier mit unserem ganzen Team, mit der ganzen Company. Zur Not muss man auch mal pennen können, ja.
Ja.
Dann war es mal zwischendurch Kantine, wenn wir hier ein Festival gemacht haben.
Und du hast gestern hier eine Nachtschicht gemacht, Sabine, oder heute?
Genau.
Mit Puppenbau beschäftigt?
Mit Puppenbau, genau. Ich habe ein paar Formen repariert, um sie heute abzugießen.
Leute, ich erinnere mich an diverse Schaubudensommer und an eure Shows im Sozietätstheater oder auch Festivals. Ihr seid viel unterwegs und dabei aber auch sehr präsent in Dresden. Lasst uns doch mal zurückreisen an den Anfang. Was war eigentlich Anlass und Beginn für all das, was ihr so geschaffen habt? Und wie kommt ihr eigentlich nach Dresden?
Also die ersten Anfänge, da war Heike Dozent. Ich war noch Student an der Puppe. Eine Inszenierung zu den Nibelungen. Und da hat Heike eine Kollegin ersetzt. Und da standen wir das erste Mal gemeinsam auf der Bühne. Und dann hattest du eine Ensemble-Inszenierung gemacht, da war ich mit drin. Ne? Und dann haben wir mein Diplom zusammen gemacht. Das war quasi das erste Stück und das hieß Fremde.
Als wir dann zusammen gearbeitet hatten und Sabine machte dann für die vier Teile der Nibelungen Ausstattung, spielte in drei Teilen mit. Also zeitgleich. Und das fand ich so faszinierend, weil das entsprach auch so ein bisschen meinem Energielevel. Und meine Frage an Sabine war dann, du, ich würde gern mit dir zusammen spielen. Das war sozusagen unser Ausgangspunkt.
Mhm.
Oder? So etwa.
Ja.
Mhm. Wow. Und das, wie kam das dann von Berlin nach Dresden?
Naja, ich hoppte immer hin und her zwischen Dresden und Berlin. Ich fremdle ja immer noch mit Dresden, obwohl ich ehrlich gesagt seit 1998 hier immer wieder auch mal engagiert war, hier arbeite, zwischendurch die Stadt wieder verlassen habe. Aber seit 98 bin ich irgendwie verbunden mit Dresden.
Mhm.
Aber es fällt mir total schwer, mich als Dresdner zu bezeichnen, was eigentlich ein bisschen absurd ist. Also vielleicht auch nicht so ganz gerecht gegenüber der Stadt.
Mhm.
Und ich tue dann immer noch so, als dürfte ich achselzuckend sagen, nee, also was das für ein Stadtteil ist, den kenne ich gar nicht und so. Also das ist ein bisschen lustig. Also ich pflege so ein bisschen so eine Fremdheit hier mit dieser Stadt und so eine Draufsicht und eine Distanz, obwohl ich letztlich irgendwie mit dieser Stadt auch total verbandelt bin.
Und das haben wir dann noch irgendwie über drei Jahre probiert. Das war so ein bisschen Pendeln zwischen Halle, Berlin und Dresden. Also weil wir in Halle auch eine Kollegin hatten, mit der wir auch zusammengearbeitet haben. Eine Keramikerin und Filmemacherin von der Giebichenstein. Naja, und irgendwann war dann klar, das vereinfacht sich vermutlich, wenn ich vor Ort bin.
Ihr nennt euch Freaks und Fremde. Wer sind da die Freaks und wer sind die Fremden?
Naja, im Ursprung kommt es halt wirklich von zwei Inszenierungen. Also wir haben eine Freakshow gemacht. Also basierend auf diesen alten Freaks und Sideshows vom Zirkus tatsächlich. Also das war fast ein Auftragswerk vom Schaubudensommer damals, wo der Helmut Rehler damals meinte, okay, könnt ihr was machen, was wirklich nochmal extrem so an dieser Schaubude andockt. Und das haben wir dann quasi mit Puppen, mit zig verschiedenen Varianten von Puppen, da hat damals so eine Show entwickelt, die haben wir dann auch nochmal verlängert. Dann wurde daraus ein abendfüllendes Stück und es hieß eben Freakshow.
Mhm. Die habe ich in der Schaubude gesehen.
Genau, und Fremde war halt das erste Stück eben wirklich auch in dieser Vielschichtigkeit von diesem Begriff. Das fanden wir halt damals ziemlich toll. Wir haben da eigentlich ein Inuit-Märchen bearbeitet. Bühnenbild war Bambus und dann so ein eher technischer Raum, was auch mit unserer Begegnung eigentlich zu tun hatte. Mhm. Ne? Also weil wir waren uns fremd, das war halt wirklich die Anfangszeit so von unserem Zusammenarbeiten damals. Und dann hattest du immer dieses Credo von, oh Gott, wie hieß das?
Naja, das war ja ein bisschen der Untertitel von Fremde, die Begegnung mit dem Fremden als Bedrohung und als Chance. Das ist so ein bisschen das Thema dann auch gewesen, warum wir uns dann bestimmten Themen so gewidmet haben.
Und hat auch ein bisschen was zu tun, glaube ich, mit den internationalen Theaterprojekten, die du ja vorher auch schon lange gemacht hast und die bei uns auch weiterhin dann in der Company immer eine Rolle spielten.
Und ich meine, diese Initialzündung mit Fremde war ja auch insofern so eine Konstituierung von so einer Arbeitsweise. Wir haben beide gesagt, wir wollen zusammen spielen, aber es war dann so verrückt, wie wir denn dann plötzlich fast zufällig oder ja aus einem schönen Impulsen heraus eine Community da irgendwie etabliert haben. Mit Gudrun Bär heißt sie?
Jäger.
Dann hieß sie Jäger, genau. Als so eine Art ja Regiebegleitung. Dann gab es eine Kostümbildnerin, dann haben wir einen tollen Lichttechniker kennengelernt und plötzlich hatten wir so eine riesen Community. Mhm. Und das ist eigentlich das, was sich irgendwie immer so weitergezogen hat in unserer Arbeit. Ja. Mhm. Wir haben immer eben uns mit unseren Namen genannt, wenn wir Dinge gespielt haben und dachten, das wäre schon cool, die Company hätte eigentlich noch einen Namen, der irgendwie beschreibt, was wir sind, wie wir arbeiten. Und dann haben wir einfach gedacht, naja, ich meine, Fremde, Freaks, ich meine, das ist ja genau das, was wir gemacht haben und es beschreibt alles eigentlich auch ganz gut. Als wir den Kunstpreis der Stadt Dresden bekommen haben 2015, dann hat Sabine in der Dankesrede die ganzen Freaks aufgezählt, die dann irgendwie so als Punks und Freaks dann so bezeichnet wurden und sie hat das so schön durchdekliniert an den einzelnen Figuren und dachte ich, ja, das stimmt eigentlich. Also das sind Leute, die sind irgendwie so ein bisschen, sitzen so ein bisschen fremd in dieser Welt hier rum, sind irgendwie alle Freaks und das passt irgendwie, ja.
Schön. So, liebe Leute, bevor wir hier weiter sprinten auf unserer Dresdner Landpartie, dehnen und stretchen wir uns noch einmal in unserer Speedrunde.
Die funktioniert so: Wir beginnen Sätze, die ihr spontan beendet. Das könnt ihr einzeln machen oder zusammen, ganz wie ihr wollt. Das wären die Spielregeln, soweit klar. Ja, dann sagen wir: Auf die Plätze, fertig,
Hände hoch.
Speedrunde: Antworten aus dem Bauch heraus.
In diesen Geruch könnte ich mich reinlegen.
Spinat.
Erde.
Ja, okay.
Sinnlich. Darum wird viel zu viel Gewese gemacht.
Probleme.
Fördergelder.
Uff. Hier war ich am weitesten von zu Hause weg.
Khabarovsk.
Genau.
Wo ist das?
Das ist am Amur und ist in Far East Russia.
Sibirien. Wie viele Kilometer sind das ungefähr?
Oh Gott, mehr als 8000 jedenfalls.
Sag nochmal den Namen.
Khabarovsk, aber dann merke ich, dass das gar nicht stimmt. Also,
ah, okay.
Also in Australien war ich noch weiter weg, ja.
Ah ja, doch. Okay.
Gut, Australien ist noch ein Stück weiter, ja.
Diese Blume stelle ich mir auf den Tisch.
Mohn. Du stellst dir ja keine Blume auf den Tisch.
Du stellst selten Blume auf den Tisch.
Das habe ich mich letztens getraut.
Ich bin am Flugtrapez gesprungen und habe eine Rückwärtssalto gemacht.
Oh, wow.
Ich war in der Oder baden.
Grenzfluss. Ja. In einem Zirkus wäre ich für folgende Nummer verantwortlich.
Ja, ich würde die Elefantenkacke wegmachen, glaube ich.
Ich würde auch gerade sagen, ich würde die Manege fegen.
Seid ihr dann das Clownspaar, was in den Zwischenzeiten
was? Nee, ich würde schon mich sehr auf die Elefantenkacke konzentrieren, glaube ich. Das habe ich auch schon mal gemacht.
Ach, wirklich?
Ja, im Zirkus Probst, da war ich noch 17 und 18.
Ach, verrückt.
Da bist du mit der Schaufel und dem Besen und hast die Kacke von den... Herrlich.
Ich habe nur gesagt, ich bin vielleicht doch Dresdner.
Wo kommst du ursprünglich her?
Aus Schönebeck an der Elbe, südlich von Magdeburg.
Südlich von Magdeburg? Hm,
Magdeburg.
Magdeburg, ja. Das ist mein liebster Platz im Zuschauerraum.
Na, schon in der Mitte, erste Reihe.
Echt, bist du so erste Reihe Mitte-Sitzer?
Ja.
Ja, ich sitze manchmal ganz gerne hinten, obwohl ich nicht mehr so gut sehe. Da sitze ich dann auch gerne vorne. Aber ich habe gerne so einen Draufblick.
Sabine, du bist Puppenbauerin unter anderem. Und Heiki, du leitest gerade unter anderem das Sozietätstheater. Und die Freaks sind irgendwie möglicherweise auch so eine Art Kleber und Verbindung, aus der so sehr viele verschiedene künstlerische Neuronen loswachsen können bei euch. Was macht ihr eigentlich zusammen und was sind individuelle künstlerische Etappen, die ihr verfolgt?
Was machen wir zusammen? Naja, schon unsere Inszenierung, die von der Company, die machen wir schon zusammen. Einigermaßen versuchsweise gleichberechtigt, wenn auch in verschiedenen überlappen den Funktionen.
Welche sind das?
Naja, die Organisation, das Besorgen von Geld, das Entwickeln von Stücken, die Auswahl von Stücken, die Kommunikation, die und so weiter, das Bauen, das Herstellen. Wir machen letztendlich ja alles.
Das überlappt oder gibt es da irgendwo den Schwerpunkt?
Schwerpunkt in der Organisation liegt schon massiv bei Hygiene. Denn so Ausstattung und Bau mache ich also meistens. Ja, Stück Entwicklung als solches, also auch Texte und so, das ist alles zusammen, würde ich sagen, ne?
Genau, da fetzen wir uns dann schön.
Ja.
Oder auch nicht schön, aber wir fetzen tun wir uns in jedem Fall.
Ja, aber um da auf deine Frage zurückzukommen, die Company, das ist jetzt unser Ding, ne? Mhm. Und natürlich ist das verknüpft mit vielen Dingen, die wir auch sonst noch machen. Und dass ich jetzt das Sozietätstheater leite, das war schon eine krasse Entscheidung. Das hieß natürlich auch, dass ich weniger Energie und Zeit auf die Company verwenden kann. Aber ich fand es dann doch irgendwie sehr reizvoll, das zu machen und zu schauen, was ist der Gewinn für die Company dabei. Aber es war jetzt auch klar, als die Zeit sich jetzt so neigte und klar war, man muss sich entscheiden, Verlängerung oder Nichtverlängerung, dass das nicht weitergeht. Wenn wir die Company weiterführen wollen, dann kann ich dieses Theater nicht weiterleiten. Mhm. Also im Grunde ist das ja schon irgendwie 12 Stunden am Tag und dann noch die Company und Inszenierung machen. Also das geht eigentlich nicht. Dann verkommt irgendwie die Kunst zum Hobby und das war irgendwie nicht das Ziel. Aber ich fand es trotzdem am Ende eine sehr gute Entscheidung, weil wir tatsächlich Dinge gemacht haben in dieser Konstellation, die wir sonst nicht gemacht hätten. Und das hat uns, glaube ich, auch nochmal so in der Community mit den Leuten, mit denen wir gearbeitet haben, schon nochmal ein Stück woanders hingebracht.
Kannst du es kurz beschreiben, was das wäre?
Ich habe ja 2020 angefangen, ja mitten im Lockdown. Und dann war das Sozietätstheater auch noch Baustelle und wir mussten halt woanders spielen. Und da war natürlich die Flexibilität der Company auch wieder gefragt und dieses Teams. Ja, und ich meine, die Inszenierung, die wir jetzt gemacht haben in den letzten 3 Jahren, die sind schon explizit auch für das Sozietätstheater und für das, was wir vermutet haben, dort an Klientel irgendwie entstanden. Das waren literaturbasierte Arbeiten jetzt, was wir ja vorher nicht in der Form gemacht haben. Angefangen mit Blut am Hals der Katze von Fassbinder, dann Jüdin von Toledo auf der Basis von dem Roman von Liang Feuchtwanger und dann direkt für die Gedenkstätte Bautzener Straße, für diese Stasi-Zentrale, die ehemalige, dieses Metropol von Eugen Ruge. Also es sind schon Sachen, die wir mit dem Sozi zusammen gedacht haben.
An dieser Stelle wollen wir euch unseren Gesprächsstaffelstab aus der letzten Folge von Hände hoch übergeben. Der wird von Folge zu Folge in Form einer Frage von unseren Gästen an unsere nächsten Gäste weitergereicht. Und zuletzt hatten wir Regina Menzel vor den Mikros, euch sicherlich keine Unbekannte. Sie ist Puppenspielerin und hat über sehr viele Jahre hinweg als Dozentin an der Abteilung für zeitgenössische Puppenspielkunst an der Ernst Busch das Fach Puppenführungstechnik unterrichtet. Und Regina hat uns eine Frage an euch mitgegeben. Seid ihr bereit?
Ja.
Dann kommt hier
die Frage des vorherigen Gasts.
Wenn man so viele Jahre im Beruf ist und so kreativ ist wie ihr, frage ich mich, was ist für euch der Antrieb, trotz aller äußeren Widerstände, und sie wären nicht geringer, also ob der Kulturpolitik etc. für Freiberufler oder überhaupt Künstler jeglicher Couleur, was lässt euch am Ball bleiben und was hat euch bei der Puppe bleiben lassen?
Also es ist ganz einfach, ich habe das studiert. Also das ist wirklich der Grund. Ich habe das gelernt und sehe da auch in der Hinsicht, also das hört sich jetzt bla bla an, eine Verantwortung.
Was meinst du mit Verantwortung?
Naja, ich habe halt mal ein Studium machen können in der Hinsicht und ich habe ziemlich lange gebraucht, um überhaupt zu studieren. Und da denke ich, ja, also wenn ich das gelernt habe, sollte ich ja vielleicht in dem Bereich arbeiten. Außerdem ist es eh so vielfältig, dass man sich da ohne Ende weiter mit beschäftigen kann.
Wenn du sagst, du hast lange gebraucht, was war der Weg dahin? Was war der Weg zur Entscheidung, Puppenspiel zu studieren?
Also ich habe mir früher immer gesagt, ich werde nie was lernen, was ich nicht wirklich machen will. Und das habe ich auch konsequent durchgehalten, auch wenn ich gar nicht weiß, wie ich das teilweise überhaupt finanziell gemacht habe. Und dann ging es viele Umwege. Also es war irgendwie relativ früh klar, dass ich irgendwie im Bereich Kunst arbeiten werde. Und dann bin ich über verschiedene Zusammenhänge schon mal auf Puppentheater gestoßen, da habe ich aber gebaut, also in so einem Jugendkulturclub in Berlin. Und da haben wir angefangen, Puppenmusical zu entwerfen. Dann war ich aber 7 Jahre im Ausland, habe alles mögliche andere gemacht. Dann kam ich zurück und eigentlich habe ich es dem Sozialamt zu verdanken, weil ich da keine Arbeit hatte, aber für einen Puppenbauer gewartet habe, für den Stefan von Essen damals. Der hatte ein Jobangebot. Und es hat sich aber ein bisschen hingezogen und dann wie auch immer hatte das Sozialamt, damals haben die gesagt, okay, man hatte diese 1-Euro-Jobs, zu denen man verpflichtet war und ich musste halt dann ständig Adressen abliefern und bin bei der Popelbühne gelandet. Das ist so eine kleine Jugendkultureinrichtung in Prenzlauer Berg, damals geleitet von Tanja Hauser. Und das war dann so ein bisschen über Tanja, also der war irgendwie klar, ich gehöre irgendwie auf die Bühne und die hat mir dann mehr oder weniger in den Hintern getreten, dass ich mich bewerbe. Und da war ich dann kurz vor 30.
Dann hast du vorgesprochen.
Und dann habe ich vorgesprochen, genau. Ja, und das Coole ist halt daran, finde ich, dass es eben wirklich alles verbindet.
Mhm, ja.
Also das liegt halt eben zwischen allen Künsten.
Und um jetzt auf Reginas Frage zu kommen?
Das ist eine lustige Frage. Ich frage mich das auch, was Regina da fragt. Und interessanterweise wandle ich in der Welt rum und ich begegne ständig Dingen, von denen ich sofort weiß, damit möchte ich irgendwas machen. Also im Sinne von, das kann ich irgendwie mir vorstellen, da was dazu zu spielen. Ja, die Impulse, die umgeben mich eigentlich. Ich kann mich gar nicht wehren, ehrlich gesagt.
Also ein Fabulieren mit der Welt irgendwie.
Ja, es ist schon so. Also gar nicht so im Sinne von so eine Verwertungslogik, also könnte man ja auch denken, sondern es sind eher so Impulse, die ganze Zeit irgendwas so machen. Und ja, wenn das irgendwann aufhört, dann würde ich das natürlich hinterfragen. Also ich werde jetzt nicht, weil ich muss jetzt mal wieder ein Stück machen oder so.
Gab es so Momente, wo der Motor mal kurz vorm blub, 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 blub mit der Company vorm Absaufen war?
Also bei mir nicht.
Nee.
Also finde ich auch toll, weil Regina hat ja noch so ein bisschen mit in den Ring geworfen, dass auch so kulturpolitische Rahmenbedingungen durchaus immer wieder Schwankungen unterworfen sind, auch schwierig werden, Arbeitsmöglichkeiten für freie Gruppen schwierig machen. War das für euch, gab es für euch so strukturelle Probleme, wo ihr gesagt hättet, oh, jetzt wird's eng für uns, wird knapp für uns? Oder?
Also es gibt natürlich immer wieder Momente, oder es gab in der Vergangenheit zumindest immer wieder Momente, auch in der Anfangszeit, wo finanziell echt da Dinge passiert sind, dachte ich, ey krass, wie kriegt man das irgendwie hin? Aber interessanterweise hat das nicht das Arbeitsfeld in Frage gestellt oder das Kunstmachen in Frage gestellt, sondern das war natürlich eine Frage, in welchen Konstellationen können wir arbeiten, ne, in welchem Umfeld, aber das hat das nicht in Frage gestellt, auch so diese konsequente Entscheidung für die freie Arbeit.
In das Schweigen der Welt begebt ihr euch mit dem Publikum in Gemälde des Surrealisten René Magritte. Bei der Freakshow tanzen verrückt groteske Horror-Babypuppen unter anderem. In Ruanda Memories werden 9 Gegenstände eindrücklich zu einem Puzzle, welches sich mit dem Völkermord in Ruanda 1994 beschäftigt. Das Themenspektrum eurer Projekte ist ziemlich breit und dabei hisst ihr immer auch die Fahne für die Kunst, die was will. Und diese Vielfalt interessiert mich und daher stelle ich euch nun
die Frage der Kunstkollegin.
Wie würdet ihr euren Kunstbegriff beschreiben und was hat der für Konsequenzen für eure Arbeitsweise?
Also es gibt immer irgendwie eine Art von handwerklicher Basis für die Kunst, die ich sehe. Und es gibt so ein einen inhaltlichen, leidenschaftlichen Impuls des Erzählenwollens. So, das sind so die beiden Dinge. Also eigentlich dieses, gibt einen inhaltlichen Impuls, da ist irgendeine Unbedingtheit drin. Also ich weiß nicht, bei dem Magritte zum Beispiel ist es halt sowas, das lässt sich gar nicht so richtig in Worte fassen. Dieses Verhältnis von diesen Gemälden und den Titeln bei Magritte war halt sowas, das dachte ich, das ist geil, das müsste man irgendwie im Theater machen können. So, ne, das ist diese, da ist diese Unbedingtheit eher so im Wagen, aber so im, boah, keine Ahnung, kocht irgendwie.
Also das Erste, was ich hier dachte, ist, glaube ich, dass wir, und das hört sich jetzt wieder so richtig schön bescheuert an, wir wollen, glaube ich, gutes Theater machen. Also ich glaube, das ist der Konsens, den wir haben. Wo jetzt nicht irgendwie, man muss hyper innovativ sein oder es sind laut nicht, also so eine Facetten spielen eigentlich in der Auseinandersetzung keine Rolle, sondern es ist schon dann irgendwie, wenn es Thema gibt oder einen Stoff gibt, wo wir sagen, okay, damit werden oder wollen wir uns auseinandersetzen, dass dann wir anfangen, da drin zu suchen, so würde ich das zumindest für mich irgendwie beschreiben. Also ich würde es immer so als Phänomene beschreiben, also für mich war zum Beispiel auch Rwanda Memory die Auseinandersetzung mit dem Phänomen Genozid, also was man da drin untersuchen kann und zugleich aber diese konkrete Geschichte auch irgendwie erzählt, so, ne, soweit wir das können. Und da reinzugehen und da eben immer Mittel zu finden, die, also wo dann so wirklich so Form und Inhalt sich irgendwie treffen. Und für mich spielt halt tatsächlich auch so dieses Urding von im Theater geht's um Beziehungen, also so wie es im Puppentheater eben um die Beziehung zwischen Mensch und Objekt geht. Also das ist schon was, was bei uns einfach Grundlage von unserer Arbeit ist. Woher wir auch immer kommen, egal ob wir dann auch mit Tanzcompanies zusammenarbeiten, also was wir ja gemacht haben, oder eben mit Schauspielkollegen. Also dieses Beziehungsthema, finde ich, ist halt immer irgendwie total wichtig und dass es letztendlich aus dem Denken des Materialtheaters oder des Puppentheaters kommt.
Für mich ist das sehr, der Kunstbegriff, speziell für unsere Kunst, doch sehr an das Geschichtenerzählen irgendwie gebunden. Und das kann sich natürlich unterschiedlich ausprägen. Also das muss ja nicht immer verbal sozusagen eine Geschichte, die von A nach B erzählt wird, die setzt sich auch zusammen. Die kann sich irgendwie erst im Kopf des Zuschauers irgendwo bilden vielleicht.
Ich habe die drei Inszenierungen, die ich beschrieben habe, ja gesehen und auch noch die Bowie-Inszenierung, Loving the Alien hieß die, glaube ich. Und ich erinnere mich an diese Inszenierungen alle, auch vor allen Dingen Rwanda Memories, als welche, die wirklich eine auch große emotionale Wucht hatten und so eine Sinnlichkeit, so eine bildhafte Sinnlichkeit auch. Das würde ich auch so reingeben als etwas, was ich immer mit euch als Freaks und Fremde verbinde. So Bilder, die erzählen und Bilder, die sinnlich und emotional an die Zuschauenden andocken. Und ihr produziert auch für Kinder und Erwachsene, richtig?
Ja.
Wo liegen denn da die Schwerpunkte oder wie findet ihr raus, es ist mal wieder Zeit oder ist es eher sowas, wo ihr sagt, es muss ein Gleichgewicht haben?
Es ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo du halt ein Stück, was für Familien oder für Kinder funktioniert, dann bei allen Veranstaltern gespielt hast, die in Frage kommen. Und da gibt es ja auch immer wieder Nachfragen, die unsere Arbeit schätzen und so. Also das ist dann manchmal so ein ganz organischer Prozess des Nachwachsens, der dann irgendwie nach einer neuen Produktion in dieser Richtung verlangt. Aber ansonsten haben wir jetzt nicht so einen riesigen Unterschied gemacht. Als wir die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor, was wir gestern nach 12 Jahren, die Premiere war genau am Wochenende vor 12 Jahren, gespielt haben, das haben wir im Abendspielplan gespielt, das haben wir für Schulen gespielt und wir haben es für Familien gespielt. Für alle drei.
Das ist bei allen so, oder?
Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen diese italienische Variante. Also das ist in Italien ist das so Gang und Gäbe halt, dass sich Theater so einem, ja, es muss halt für alle funktionieren. Mhm. Aber es hängt auch damit so mit dem mediterranen Theaterkultur zusammen, dass halt einfach Kinder und Familien sind eben auch 21 Uhr bei einer Vorstellung halt einfach da.
Ich habe noch eine Frage zu den internationalen Koproduktionen. Ihr hattet es am Anfang kurz erwähnt. Was für eine Rolle spielen die in eurer Arbeit?
Als ich noch am Theater Jungen Generation war, da hatte ich gerade vorher eine Produktion mit einem Kollegen in Australien. Da waren wir gerade auf Tournee und meine Tochter und ich und mein Mitspieler, wir saßen dort in einem Wohnwagen, als ich gerade die künstlerische Leitung übernommen hatte. Und da sahen wir den Dresdner Hauptbahnhof in den Nachrichten. Und zwar voller Wasser. Da war dieses Riesenhochwasser 2002. Und wir haben das in Australien in den Nachrichten gesehen. Und als ich dann zurückkam, war klar, das Rundkino, was damals der Spielort des Puppentheaters war, war voller Wasser. Es war nicht absehbar, wann das jemals wieder Spielstätte sein könnte. Und mein damaliger Intendant sagte, naja, du bist doch der Typ, der in der Weltgeschichte rumfährt. Du hast das kleine Ensemble, das Puppentheater-Ensemble. Ihr könnt spielen, wo ihr wollt. Du organisierst das einfach. Gib mir irgendwie durch, was ihr für Ressourcen braucht. Das Theater muss leben. Jetzt zeig mal, was du kannst.
Wow.
So, weil ich kam aus der freien Szene, ich war immer auf Tour und dann hatte ich durch Goethe-Institute halt so verschiedene Kontakte und wir haben dann ein Gastspiel gemacht in Tunesien. Als wir dann dort waren, sollten wir gleich noch so Workshops geben und daraus hat sich ergeben, dass wir so eine Kooperation mit einem tunesischen Theater gemacht hatten. Und das war irgendwie relativ erfolgreich. Das lief dann, wir sind damit viel auf Tour gewesen, hier, aber auch dort. Und interessanterweise, wenn du sowas mal gemacht hast, dann wirst du irgendwie von vielen Leuten so angesprochen. Also plötzlich, das war halt Zufall, dass es Tunesien gerade funktioniert hat. So plötzlich galt man so als Spezialist für Länder mit muslimischem Hintergrund. Hä? Also, weil man das einmal gemacht hat, so, ne? Und dann kam halt interessanterweise, als wir gerade angefangen hatten, zusammenzuarbeiten, diese Anfrage von einer Artist Residency in Pakistan, wo wir dann eben nach Pakistan gefahren sind. Oder dann wurde ich angefragt, in der Teheran University Unterricht zu geben für Puppenspiel, wo ich dann Shahab Anusha kennengelernt habe von einer Company, mit der wir dann eine Kooperation gemacht haben. Also es ist interessant, wie das so entsteht und es hat mich halt immer interessiert.
Ja.
Das hat auch mit diesem, ja, mit die Lust auf das Fremde irgendwie so zu tun. Und ich fand das dann irgendwie so ein, eigentlich so ein, fast wie so einen essentiellen Bestandteil unserer Arbeit.
Mhm.
woanders zu arbeiten und einfach, also wirklich einfach mit was anderem konfrontiert zu sein. Mhm. Das finde ich auch immer noch schwierig und fand ich auch eigentlich immer schwierig bei den Zusammenarbeiten. Also wie kommt man wirklich an den Punkt, wo man wirklich miteinander koproduziert? Also ja, wo man wirklich auf eine andere Arbeitsweise sich einlässt. Mhm. Also wo man wirklich guckt, warte mal, ja, das ist das, wie wir halt Theater machen und vieles Theater kommt ja so aus dem europäischen Kontext, mhm, ne, wie es mal gelehrt wurde, mhm, oder auch, also was weiß ich, in Pakistan, das war ein Max Reinhardt-Schüler, ne, der da anfing, dann Theaterstücke zu schreiben und das ist alles letztendlich dann europäisch geprägt. Mhm. Und wie kommt man eigentlich und hat auch die Gelassenheit, sich andere Theatersprachen anzugucken und dann auch den Zeitraum zu finden, wo man das auch erlaubt und zulässt. Also weil das ist bei uns schon so, ne, wir wissen, ob, also auch wenn wir uns sonst wie frei bezeichnen wollen, wissen um das, ja, wie es funktioniert, mhm, und wie es geht. Und dann wirklich zu sagen, so, okay, und da geht man aus seinem Erzählraum raus. Das finde ich auch immer noch schwierig, wie man da hinkommt. Also, und das ist auch egal, ob mit den Brazzavilern, mhm, oder mit den, also eigentlich mit den Iranern am ehesten, weil wir da halt hier über 2 Monate wirklich zusammen an einem Stück gearbeitet haben, mhm, und ich würde sagen, wir haben am Ende die Nerven verloren, also und haben dann eben wieder so, okay, wir brauchen jetzt die Struktur, ne, damit es, mhm, dann eine gültige Präsentation gibt vor Zuschauern, die auch vor Zuschauern hier funktioniert. So, ne, also wie schafft man es wirklich zu sagen, so, warte mal, okay, wir haben unsere Erzählweise, was liegt vielleicht als Erzählweise dazwischen?
Na, es gibt auch so interessante, mhm, Dynamiken bei diesen internationalen Koproduktionen, die viel damit zu tun haben, dass wir so eurozentristisch, mhm, also als Kultur gesetzt sind, ne, in dieser Kommunikation. Und wie schafft man das, sich aber in der Kunst sozusagen davon zu lösen? Mhm. Das ist ja also, ne, mit die, also Leute aus dem Kongo in Brazzaville oder auch mit den iranischen Kolleginnen. Und wo war das noch?
Na, Kolumbien. Na,
ja, in Kolumbien. Aber,
also da waren so diese, ne,
aber dass es dann nicht so ist, dass wir die Master sind. Ne? Also, ne, also man kommt dahin, also schon, dass allein im Iran war es ja so, ich habe da in der Hochschule unterrichtet. Oder in Tunesien war es genauso. Man kommt dahin, macht einen Workshop und genauso, mhm, war das eben auch in Brazzaville. Und
in
dann
auch,
kommt man, ja, genau, und dann kommst du in diese Rolle des Lehrers, mhm, und du willst aber eigentlich eine Begegnung haben. Du, mhm, willst ja eigentlich auch Schüler sein.
Und vielleicht noch so abschließend zu dem Thema, wir befinden uns ja hier gerade in einer, tja, sehr herausfordernden Zeit, politisch, kulturpolitisch, global. Vielleicht für euch als Theatermacherinnen, was sind denn Themen, von denen ihr denkt, die müssen jetzt auf die Bühne? Oder Projekte, die müssen jetzt auf die Bühne? Was treibt euch um jetzt?
Also schon das, was wir jetzt machen. Also wir meinen jetzt, also sind gerade dabei, so ein Stück zu Hans Eisler oder basierend auf Hans Eisler Liedern zu machen, wo gleichzeitig die Frage ist, okay, warum gräbt man denn bitte das aus? Die Themen, die da behandelt wurden, davon ist keins weg. Das ist halt erschreckend und gleichzeitig liegen da diese Filter drüber. Also ich finde es halt wahnsinnig spannend, mich damit zu beschäftigen. Und eben auch die Auseinandersetzung mit dieser Widersprüchlichkeit, die er ja selber über sich selber auch ein Stück weit immer wieder abgefeiert hat, Widersprüche im Denken zuzulassen. Und zu hinterfragen, die eigene Arbeit, die eigene Künstlerposition zu hinterfragen. Das finde ich halt daran sehr, sehr spannend. Also da ist ein ganzer riesengroßer Themenkomplex drin.
Also wenn du fragst, was für Theater sollte man machen oder was treibt mich um? Was sind die Themen, die jetzt auf die Bühne gehören? Jetzt logischerweise machen wir gerade dieses Stück zu Hans Eisler und da finde ich für mich diese Rolle des Künstlers in der Gesellschaft, im politischen System, teilweise Instrumentalisierung, mhm, das finde ich total spannend. Dann, was mich gerade extrem beschäftigt, das hängt auch damit zusammen, wo wir gerade zu Gast waren, im Theater am Rand, diese merkwürdige Diskrepanz von Land und Stadt. Das spielt eine große Rolle, finde ich. Also dieses, dass wir das, also beziehe ich mich auch gerne ein, das Land da draußen, die Stadt da drin, ne? Also wie wir das so aus unserem Wissen, so aus unserem Denken und aus unserer, also so ausklammern. Aber da findet all das statt, was ja unmittelbar mit uns zu tun hat. Und dann als Theaterchef vom Sozietätstheater habe ich das Zirkustheaterfestival, mhm, etabliert. Und ich komme ja irgendwie so gedanklich irgendwie in meinem Ursprung von Theater aus dem Zirkus und finde es total cool, da auch wieder so jetzt ein bisschen landen zu können damit. Und das klingt jetzt kitschig oder so, ne? Aber der Zirkus ist halt so geil, weil Theater erzählt so viele Geschichten über das Scheitern. Mhm. Und Zirkus kann zum Teil gar nicht anders, als Geschichten über das Gelingen zu erzählen. Weil dort irgendwie, und auch über das teilweise Unmögliche oder Undenkbare. So. Und das würde ich halt gerne so ein bisschen mehr in unsere Arbeit integrieren. Also, weil das ist doch, was wir auch brauchen, wenn wir Geschichten denken. Möglichkeiten zu denken, Undenkbares irgendwie zu etablieren.
So, ihr zwei, wir haben euch eine Kleinigkeit mitgebracht. In diesem Glas hier, oder mit diesem Glas hier, veranstalten wir heute bei Hände hoch unseren ersten Dresdner Losbudensommer. In diesem Glas nämlich befinden sich Fragen an euch von Studierenden der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch in Berlin. Gesammelt, einzeln zusammengefaltet zu kleinen Losen, aus denen wir euch nun bitten, einmal eines zu ziehen.
Die Frage aus der Studierendenschaft.
Okay, ich habe jetzt einen Zettel in der Hand. Darf ich ihn auch lesen?
Natürlich.
Lieber Heike Ikola, wie bewerten eure Zuschauer eure Inszenierungen? Wie soll ein Zuschauer aus einem eurer Stücke rausgehen?
Wie bewerten eure Zuschauer? Das kann ich nur sehr bruchstückhaft beantworten, weil ich natürlich nur mit einem Bruchteil der ZuschauerInnen nach solchen Vorstellungen spreche. Am Applaus zum Beispiel jetzt am Wochenende habe ich so eine Art Begeisterung, Neugier auch auf das Genre irgendwie so gemerkt. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, die haben überhaupt keine Erfahrung mit Puppen- oder Figurentheater und sind jedes Mal verblüfft über die Möglichkeiten des Genres. Da haben wir also noch viel zu tun. Wie möchten wir, dass die Leute da rausgehen?
Bewegt?
Na, bewegt ist ein gutes Wort. Irgendwie mit einer neuen Perspektive auf die Welt möglicherweise, fände ich ganz gut.
Mit einem anderen Blickwinkel.
Ja.
Ach, und in den meisten Fällen würde ich auch sagen, eigentlich mit einer Lust, sich mit der Thematik weiter auseinanderzusetzen.
Das auch, genau.
Eure Arbeit als Freikompanie, die hat euch um die halbe Welt geführt. Und gleichzeitig schafft ihr ganz unterschiedliche Orte in der Stadt, hier in Dresden. Und ihr zieht ganz unterschiedliche, möglicherweise auch ganz unterschiedliches Publikum an. Aber so in dieser Stadt seid ihr fast wie eine Institution auch zu GestalterInnen eurer Stadt geworden. Und über die Gestaltungsspielräume in Dresden würde ich gerne ein bisschen näher sprechen jetzt mit euch und stelle euch deshalb
die Frage des Kulturmanagers.
An welcher Stelle eures Schaffens gab es den Aha-Moment, wir müssen uns ausdehnen, in die Verantwortung gehen und neben der künstlerischen Praxis auch kulturpolitische Strukturen schaffen? Das ist eine relativ abstrakte Frage, die sich also auf so einer abstrakten Ebene bewegt. Und vielleicht können wir es ja an einem konkreten Beispiel festmachen, nämlich woher kam dann der Impuls, den Schaubudensommer ins Leben zu rufen?
Also der Schaubudensommer und die Company, das sind ja erstmal zwei Entitäten, die erstmal nicht miteinander zu tun haben.
Ja.
So. Und der Schaubudensommer existierte schon lange, bevor die Company existiert hat. Und das ist jetzt auch kein Kind von mir oder von Sabine, sondern es gibt einen tollen Veranstalter hier in Dresden und Radebeul, den Helmut Reder, der den sich mal ausgedacht hat, gekoppelt an das Kulturzentrum Scheune, darum Scheune, Schaubudensommer lange Zeit. Und ich hatte das große Glück, da dann auftreten zu können, beim zweiten Schaubudensommer, glaube ich, das war 1999. Und dann gab es dann irgendwann so 2005 den Impuls von Helmut, dass er dachte, ah, ist eigentlich cool, die künstlerische Leitung nicht nur allein zu haben, sondern dass wir uns die teilen. Und das fiel dann so ziemlich zusammen mit der Zeit, in der wir angefangen haben zu arbeiten.
Ja.
So haben wir 2007 direkt für den Schaubudensommer die erste Produktion gemacht und 2008 dann die nächste, also Piepshow und Freakshow.
Ja.
Genau. Und seitdem sind wir halt regelmäßig zu Gast und sind da eben auch Mitgestalter oder so. Und das, aber es ist auch eine Diskrepanz, ne? Also ich war dann Mitveranstalter und dann aber auch dort teilnehmender Künstler, was ähnlich wie mit dem Sozietätstheater, mit der Sozietätstheaterverantwortung auch immer so eine, ja, in so eine Zerreißprobe bringt zwischen Veranstalter sein und Künstler sein. Also auch von Sabine die Vermutung, ja, jetzt bist du gar nicht richtig anwesend hier als Künstler, wenn wir hier spielen, weil du bist ja auch noch Veranstalter und so. Mhm. Worauf ich dann vor ein paar Jahren den Schaubudensommer verlassen habe, als künstlerischer Mitleiter und jetzt als Sozietätstheaterchef wieder in die künstlerische Leitung mit reingekommen bin, weil das direkt vor unserer Haustür plötzlich als Straßentheater ganz neu entstanden ist. Insofern die Kopplung, also, oder die Fragestellung, die Frage stellt sich nicht so, wie du sie gestellt hast.
Vielleicht drehen wir sie andersrum nochmal. Also wenn ihr sozusagen in Dresden aktiv seid und ihr seid als Company in Dresden und ihr seid auch als Künstlerin in Dresden und dann gibt es so Möglichkeiten, dazu Veranstalter zu sein. Warum hast du da zugesagt? Warum hast du dich hineinbegeben in dieses Veranstaltersein? Was ist sozusagen das, was neben der künstlerischen Arbeit so ein Motor ist, in dieser Stadt zu wirken?
Das ist halt so eine Macke.
Ja. Also ich habe das auch immer wieder mal gefragt, also weil ich bin das nicht von mir aus. Ja. Also ich würde wahrscheinlich ja nicht unbedingt auf die Idee kommen, auch weil ich denke, ich habe mit meiner eigenen Arbeit, also oder mit dem innerhalb von den Projekten schon immer genug zu tun. Und da geht eigentlich mal gesagt, okay, wenn man irgendwo spielen will, muss man sich halt die Bedingungen schaffen.
Mhm. Ja.
Ne? Also wenn die Bedingungen äußerlich irgendwie so nicht gegeben sind, wie man sie sich wünscht oder nicht genügend davon, dann muss man das machen. Und ich halte das nebenbei bemerkt auch für eine Kunstform, programmieren zu können und zu veranstalten zu können.
Ja. Mhm.
Und denke da, die ich jetzt Heiki seit vielen Jahren beobachte, einfach auch, dass das Teil von Heiki, also wirklich auch von einem Selbstverständnis ist, also wirklich auch diese äußeren Bedingungen zu schaffen, im Interesse da zu gestalten. Und dann die Zeiten, wo wir das quasi intensiver von der Company gemacht haben, zum Teil war es also immer wieder, also ne, mit den Freakstädten, also wir haben so regelmäßig, früher haben wir so Werkshows gemacht, wo wir dann so einmal im Jahr, glaube ich, so an einem Wochenende so 5 Stücke von uns gespielt haben, was immer verrückt war. Also dass auch der Theaterleiter damals vom Sozietätstheater das zugelassen hat, dass wir da eben kommen konnten. Dann haben wir unsere 5 Stücke da gespielt innerhalb von 3 Tagen und haben hinterher unser ganzes Theater wieder eingepackt und sind wieder erfahren. Und es war eine ganz schöne, also ganz schöne Möglichkeit, auch selber zu gucken, krass, was wir eigentlich machen. Mhm. Also nur, weil man hat dann plötzlich selber auch einen Blick drauf oder erfährt es selber dann nochmal so ein bisschen komprimiert. Und dann hatten wir später so Formate entwickelt, also eben, das hieß dann Freakstadt, das haben wir erst monatlich gemacht, dann haben wir gemerkt, das wird einfach zu viel, wo wir eben versucht haben, Bedingungen auch zu schaffen, um mit verschiedenen Leuten auch mal wieder zusammenzutreffen, wo man nicht immer Produktionen machen kann, sondern Formate zu erfinden, so Blind-Date-Geschichten oder eben so Experimentierabende, die hießen dann immer Sagas, also wo verschiedene Künstler einfach eingeladen waren, wir manchmal ein Thema hatten, manchmal auch nicht, manchmal auch einen Ausgangspunkt und dann innerhalb von einem Tag letztendlich ein Stück zusammengepackt haben aus verschiedenen Sachen, die Leute vorbereitet haben. Und das andere war dann noch im Laboratorium oben, ne, wo es schon auch, ja Gott, also wir das haben einfach großartige Kollegen, Techniker, die einfach, also der Jojo Wert, der hat einfach Bock, Licht zu bauen. Und wenn er da so eine riesen Hallen beleuchten kann, wo dann da noch was ist und dann ist noch da eine Sauna und dann spielt da unten jemand im Keller, denn ja, dann ist es halt jemand, der einfach, wie wir damals dann eben auch eben mal locker 2 Wochen einfach arbeitet. Auch wenn man daran nichts verdient. Also und da war es dann auch verrückt, weil uns da die Zuschauer tatsächlich überrannt haben, weil das halt in einem Gebiet ist, wo eigentlich eher Partys sind, also in diesem Industriegelände und sich dann Leute da wiederfanden bei eigentlich so einem Theaterveranstaltungsabend, die dachten, sie gehen da halt zu einer Party. Da war dann auch eine Party, aber sie haben eben zwischendurch auch einer klassischen Tänzerin zugeguckt und sind in diesen Mischformen dann, ne, die aber eher in diesem Kontext saßen. Also ich würde sagen, dass das im Theater quasi, also das war als Theaterort etabliert war, sowas eher nicht so einfach funktioniert hat wie da, wo quasi das Partypublikum da war und die dann Theater mitgeschluckt haben. Also das wäre immer, also finde ich ganz interessant in dieser Auseinandersetzung mit Orten. Also wo was wie reinfließen kann, weil da ja viel auch gesucht wird.
Also klar, also wenn man durch so Eroberungen von Orten oder das Schaffen von Orten, die möglicherweise gar nicht so etabliert waren für das, was ihr macht oder was andere also in der freien Szene machen, so plötzlich neue Strukturen aufbaut. Wenn du sagst, Bedingungen schaffen, kann man die sich ja wirklich am Ende nur selber schaffen, wenn man an einem Ort interessiert ist. Und das habt ihr am Anfang so ein bisschen beschrieben, ihr seid total interessiert in diesem Ort, aber auch auf eine gewisse Weise distanziert. Was waren denn das, als ihr angefangen habt in Dresden, was waren das für Bedingungen, auf die ihr gestoßen seid?
Also eine ganz gute Bedingung war, dass der damalige Chef des Sozietätstheaters, nachdem er 2 Produktionen, das war die Diplominszenierung Fahrenheit 451, ja genau, und eben Fremde, das haben wir da gezeigt, dann hatten wir das Vertrauen von ihm, dass wir jedes Jahr eine Produktion gemacht haben. Und zwar immer klar, wir kriegen einen Produktionskostenzuschuss und wir machen unsere Premiere. Und wir haben eigentlich unsere Termine versucht reinzugeben, wann wir spielen wollen. Wir hatten immer das Gefühl, ja, wir könnten mehr vorkommen. Ist das Haus, wie das nach außen strahlt, eigentlich das, was uns ausmacht? Das war immer eine Diskrepanz. Das war immer eine auch nicht spannungslose Auseinandersetzung. Aber wir hatten letztlich immer das Vertrauen. Das war geil. Mhm. Und dann hatten wir parallel halt dann nach einem Ort immer wieder gesucht, in dem wir produzieren können und haben dann eben, weil ein Musikveranstalter, ein Freund von uns und ein Gastronom, ein Freund von uns, haben diese Industriehalle da oben betrieben und die wollten aber unbedingt dort auch Veranstaltungen machen und wir haben eigentlich einen Probenraum gesucht. Wir haben eigentlich gar keinen Veranstaltungsraum gesucht, aber dadurch, dass sie auf mich getroffen sind, der natürlich auch irgendwie, wenn die Möglichkeit besteht, leidenschaftlicher Veranstalter ist. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Die Company will halt eigentlich arbeiten. Ich will halt Veranstaltungen machen. Ich merke irgendwie, dass ich das ganz gut kann. Mhm. Aber das kam dann auch zusammen. Also diese Lab-Zirkus, so haben wir das dann genannt. Also das Laboratorium heißt das Teil. Ne? Mhm. Und das war irgendwie toll. Also so Musik, Party, Theater, auch krudes Zeug, krudestes Zeug irgendwie. Also gar nicht so unbedingt nur so eingängliche Dinge. Ne? Und dass das irgendwie gefeiert wurde, das war irgendwie toll. Und dass dann eben die Company dann diese Verantwortung übernommen hat. Also keine Ahnung, Wiebke, und das war ganz klar, wer macht jetzt die Klos? Wer ist für die Deko verantwortlich? Wer baut die Bühne? Wer ist draußen fürs Außengelände verantwortlich? Wer besorgt die Sauna? Also das war irgendwie klar, dass eine Company nicht nur dann diese Kunst ist, sondern dass die Verantwortung für das große Ganze, für diese Veranstaltung, das war irgendwie so gesetzt. Und alle haben sich da irgendwie beteiligt, dann Catering zu machen für die ganzen Künstler und so und unser Lager auszuräumen, um daraus eine tolle Garderobe für alle zu machen. Und das war schon toll, so eine Gemeinschaft da zu spüren. Mhm. Das war wirklich faszinierend. Und es war aber auch gut, dass der Ort dann zu Ende ging. Also weil der hätte uns auch irgendwie so energetisch aufgefressen.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass Dresden ein Ort für die freie Szene ist? Eine Stadt für freie Szene?
Also ich sag mal so, ich habe sowas wie den Schaubudensommer, das war für mich ein Grund, warum ich überhaupt noch in Dresden bin.
Mhm. Also, kannst du vielleicht mal ganz kurz beschreiben, was so die Essenz des Schaubudensommers eigentlich ist, für alle Nicht-Dresdner?
Also für meine persönliche Essenz, und ich komme aber noch auf deine Frage zu sprechen, ist erstmal, dass es für mich immer so ein Lebenselixier war. Und das Lebenselixier bestand darin, dass man wirklich 11 Tage auf einem Platz war, wo einfach eigene Gesetze gegolten haben, nämlich die Gesetze der Schaubude. Das heißt, es gibt keine Kunstgenre-Eingrenzung, das war schon mal das Tolle. Es gab ein klar gesetztes Format, es gibt Shows, die dauern alle eine halbe Stunde. Jeder spielt die irgendwie 3 bis 4 Mal, ehrgeizige Leute 5 Mal am Abend. Man hat sich auf diesem Platz getroffen, da waren 1000 Menschen, bis zu 2000 Leute irgendwie am Abend dort. Die haben sich entschieden für Dinge, die sie zum Teil gar nicht konnten, aber durch diese Ort, durch das Schaffen dieser bestimmten Atmosphäre, die dort war, wie soll man die beschreiben? Das war so ein Utopia für mich. Ja. Ist das immer so? Ja, also in den besten Jahren war das so ein Utopia.
Sie hat das auch komplett immer gebaut. Ne?
Genau, wir haben das also. So wir haben so 2 Wochen gebaut. Mhm. Wir haben 2 Wochen eine Stadt gebaut, ne, und haben dann in 1,5 Wochen wieder abgebaut. Dann haben wir 11 Tage dort. Es war einfach 1,5 Monate war nur das.
Und dann hatte man verschiedene Zelte oder Buden, dann konnte man sich als Publikum entscheiden, ich gehe da rein,
genau,
guck
man hat seine
das.
Tickets gebucht da vorne, man wusste, die waren blanko, also egal für welche Show, man ging irgendwo rein, man hat irgendwie fand zwei Sachen geil, dann fand man eine Sache nicht so toll, das war aber egal, weil das gehört dazu.
Das war Überraschung immer, ja. Mhm.
Wenn du das, diesen Schaubudensommer jetzt so beschreibst, also im Zusammenhang mit Roschers Frage nach der freien Szene so in Dresden, ist es eigentlich eine freie Szene statt? Ist es so, der Schaubudensommer ist ein Teil davon oder ist er ein ganz wesentlicher
Teil? Also diese sogenannte freie Szene ist gar nicht unbedingt so integrativer Bestandteil davon immer gewesen. Ja. So, ne? Es war immer so, die hat das so ein bisschen auch angeguckt und hat auch diesen Erfolg so gesehen und wollte dann immer so Teil davon sein. Was wir dann natürlich auch immer auch schon irgendwie auf eine Art wollten, aber wo immer dachten, ja, da und viele Leute aus der freien Szene dachten, ja, gehöre ich irgendwie auch hin. Wir das aber auch befragt haben, weil die natürlich ganz andere Vorstellungen hatten. Also einfach dieses Einlassen auf diesen Prozess, ich kriege diese Eintrittstickets, gehen dann mit diesen Eintrittstickets, mit diesem Sack Eintrittstickets hoffentlich, dann zur Geldelke oder Goldelke, wie wir sie manchmal nennen, dann in die obere Etage, löse dann diese Tickets in das Geld um, was ich dann verdient habe. Ja. Das war etwas, was auch in der freien Szene nicht unbedingt, naja, als so die Grundlage für faire Bezahlung oder sowas ja. gesehen wird oder
so.
Also
auch ein spielerischer Umgang damit ist ja wie so für ein Hutspiel, ne?
Genau. Hm. Ja. Das wurde dann auch nicht immer gern gesehen. Oder so. Es gab immer auch eine Diskrepanz zwischen der freien Szene und dem, wie wir das definiert haben. Mhm. Aber es gab immer auch eine fruchtbare Auseinandersetzung. Es gab immer wieder ein bisschen auch eine Distanzierung. Es ist so ein spannungsvoller Prozess eigentlich und es ist nicht unbedingt integrativer Bestandteil von dem, was sich freie Szene nennt. Ja. Mhm. Es ist auch ein bisschen dem etwas entgegengesetzt. Also dass wir einfach Dinge gemacht haben, wo andere erstmal fragen würden, ja, ich möchte erstmal die Bedingungen klären, ich möchte die Finanzierung geklärt haben und wir haben halt einfach gesagt, nee, wir machen das erstmal und wie das funktioniert, das sehen wir später und wie wir davon, wie wir dann auch finanziell rausgehen, das wissen wir nicht. Mhm. Und dann war irgendwie, weil du nach dem Stadteroberung, warum und wie wird irgendwie aus Kunst, kulturpolitischer Ansatz oder so, dann war es halt so, dass wir dann gefragt haben, so mit der Kulturbürgermeisterin, ja, Projektanträge ist ja alles schön und gut, aber wie kriegt man denn irgendwie eine kontinuierlichere Geschichte? Also manchmal sind wir ja nicht nur so an ein Projekt gebunden, manchmal möchten wir auch über Jahre mal irgendwie ein Ding verfolgen. Mhm. Und da sagte sie dann halt, naja, diese Prozesse, dieses Fördersystem umzustrukturieren, ist halt sehr, sehr, sehr langwierig politisch. Momentan gibt's hier aber als Hilfsmittel, das ist vielleicht erstmal so eine Krücke, gibt's diese institutionelle Förderung, bewerbt euch doch da. Dazu muss man eine Struktur schaffen, das kannst du dich als Verein bewerben, also haben wir einen Verein gegründet. Und ich fand das auch cool, dass Sabine sagte, naja, wenn wir jetzt ein Verein sind, der sich so eine Satzung gibt und sowas, und wo ja kulturpolitische Verantwortung definiert ist, dann müssen wir es auch machen. Und das irgendwie dann in dieser Gruppe immer wieder zu befragen, auch man muss die Mitglieder dann und die Leute in der Company auch immer wieder zusammenholen und dann irgendwie auf diese Verantwortung so immer wieder so, boah, so mal bestehen. Also damit hängt es auch zusammen, dass wir gesagt haben, ja, wenn wir jetzt so eine Insti für haben und die basiert jetzt auf so einer Vereinsstruktur, wo wir das und das definieren und die geben uns auf dieser Basis jetzt diese Insti für, dann müssen wir da irgendwie auch tätig werden.
Okay, ihr bekommt dann dadurch natürlich eine institutionelle Förderung, was ja euch viele Dinge möglich macht oder andere Dinge ermöglicht, auch in der Langfristigkeit zu gehen, zu denken und zu forschen. Und gleichzeitig seid ihr aber euer künstlerische Company und der Verein, der sich die Ideale formuliert und der auch Empfängerin oder Trägerin dieser Kunst ist. Ist das irgendwie, bereichert sich das oder steht sich das manchmal im Weg so? Struktur und Kunst?
Es sollte sich irgendwie bereichern, das ist irgendwie ein bisschen der Punkt so. Und das muss man aber wieder ständig füttern, dass es sich bereichert.
Ja, also solange man nicht vor sich selber behauptet, dass Kunst frei sei, was ich also auch ein ganz interessantes Thema finde und was ich wirklich an, also vielleicht auch ein bisschen ironisch für eine Augenwäscherei halte, ich finde das auch nicht schlimm, aber ich denke, wenn man Fördergelder bekommt, ist das, auch wenn man das selber formuliert, ist die Zusage von Fördergeldern gleichzeitig auch ein Auftrag. Und das finde ich eigentlich total spannend, also dass da so häufig, nee, und das soll frei sein und so. Ich denke, ja, aber wenn es komplett frei ist, dann, ja, dann weiß ich nicht, dann muss man vielleicht wirklich auf der Straße arbeiten und die Leute direkt dazu bringen, dass sie das bezahlen, was man da tut. Also das finde ich immer mal ein ganz interessantes Experiment. So in der Hinsicht ist es halt jetzt, finde ich, gerade auch so eine Frage, also wo sich ja gerade die politische Ausrichtung so latent verändert, wo auch noch nicht klar ist, wie das so kulturpolitisch gerade so weitergeht. Und wo klar ist auch, dass die finanziellen Sicherheiten, so wie sie jetzt in den letzten Jahren einigermaßen irgendwie da waren, dass die auch bröckeln, also oder dass es einfach weniger Geld zur Verfügung sein wird.
Also Sicherheiten.
Naja, Sicherheiten
ich nenne es jetzt mal so. Also ich meine, die Institute, das klingt jetzt irgendwie erstmal hochtrabend. Wir können mit Ach und Krach den Probenraum davon bezahlen, so, ne? Also, und unser Lager, so, das macht das aus. Also, es ist jetzt keine, also, ich kenne jetzt Institfö in Bayern oder woanders oder so, oder so eine Basisförderungen, wo wir irgendwie im sechsstelligen Bereich reden. Also, wir reden ja über 20.000 bis 25.000 Euro im Jahr und da kriegen wir den Raum von bezahlt, so, ne?
Ja, also, wir haben 10 Jahre halt auch keinen Raum mehr gehabt. Also, weder einen Proberaum noch ein Lager. Also, wir haben das Zeug auf den Dachboden getragen. Diese Bühnenbilder. Nee, und von daher, also was das ja eben jetzt betrifft, wo ich mich schon frage, okay, es kommt ja momentan so ein bisschen als Bedrohung oder auch als große Sorge so, ne? Also aber einerseits wären die Kosten zum Beispiel auch für den Proberaum höher, andererseits wären eben die Förderungen, also wie die Institfö, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit niedriger liegen im nächsten Jahr, wie man damit umgeht. Und ich kann das zwar jetzt aber auch noch nicht sagen und da müssen wir auch in der Company irgendwie sprechen oder im Verein sprechen, also wie kann man das als Chance begreifen? Also eben letztendlich, wie kann man auch Sachen möglicherweise auch ohne Fördergelder produzieren oder auch ohne Produktionsgelder? Oder?
Also da muss man ja dazu sagen, dass wir die Produktion, die wir am meisten gespielt haben, das sind die Produktionen, für die wir keine Förderung gekriegt haben.
Die sich dann quasi übers Spielen rentieren. Aber vielleicht das als Aufhänger, um nochmal trotz all diesen, ja, sage ich mal, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die auch in den nächsten Jahren auf uns zukommen, vielleicht auch angehenden Companies was mitzugeben. Denn, liebe Leute, bevor wir hier nämlich ins Grande Finale dieser zweiten Staffel einreiten, machen wir nochmal ganz kurz einen Zwischenstopp. Wir sammeln hier bei Hände hoch nämlich auch gemeinsam mit unseren Gästen Tipps und Tricks für unser Publikum da draußen, unsere Hörerinnen. Und heute fragen wir uns mit euch, wie geht eigentlich Vernetzung? Da können wir vielleicht nochmal so 2, 3 Stichpunkte einfach auf den Tisch hauen oder so Tipps und Tricks einfach gemeinsam sammeln. Folgende Situation: Die neue Company ist gegründet. Wir heißen Verrückte und Unbekannte. Die Förderanträge sind geschrieben. Oh ja, und nun, wie werden wir denn eigentlich sichtbar? In einer Szene, an einem Ort, auch für ein Publikum? Wie funktioniert sowas? Habt ihr da Tipps und Tricks?
Das ist interessant. Ich müsste dann nochmal ganz weit zurückgucken. Ich weiß jetzt nur, wie wir das pflegen halt, ne? Also eine gewisse Treue ist irgendwie wichtig so zu Partnern. Also ich rede jetzt von VeranstalterInnen vor allen Dingen. Und also ich lebe ja in dieser lustigen Doppelfunktion, jetzt Veranstalter zu sein und Company zu sein. Ich versuche jetzt, und das ist schön, weil ich versuche jetzt als Veranstalter immer der Veranstalter zu sein, den ich mir als Company wünschen würde. Mhm. Und durch diesen Perspektivverschiebung versuche ich aber wiederum auf Künstlerseite immer der Künstler zu sein, den sich wiederum ein Veranstalter so wünscht als Partner. Aber was das genau heißt, das fällt mir gar nicht so einfach zu sagen. Also ich versuche irgendwie Publikum zu lesen, ich versuche Städte, Landschaften zu lesen, aber gar nicht so sehr, weil ich mich jetzt danach ausrichte, was mache ich jetzt für eine Kunst, aber was von meiner Kunst kann dort möglicherweise eine Resonanz finden oder so, ne? Und vor allen Dingen, also was für mich für Vernetzung eine total große Rolle gespielt hat, dass ich mir für nichts zu schade bin. Also, ne, ohne mich zu prostituieren, habe ich eigentlich die absurdesten Formate gemacht. Hier gibt es zum Beispiel so einen Ort, der heißt Das Eselnest. Das ist ein Spielprojekt, wo, also wunderbares soziales und sozialpädagogisches Projekt, wo wir regelmäßig spielen. Es ist eigentlich vom Publikum vielleicht für viele eine Katastrophe, eine Zumutung, weil da sind die krasse Kids, coole Kids, schwierige Leute. Und wenn wir dort bestehen, dann können wir auf der ganzen Welt spielen. Das ist so ein geiles Nachhausekommen und aber auch ein Härtetest. So. Also, und ich weiß nicht, ob das jetzt auch ein bisschen deine Frage beantwortet, aber das hat für mich auch mit Vernetzung zu tun. So. Also dass wir an so eine Orte gehen und dass wir die pflegen und dass wir wissen, wie ticken diese Leute dort und darauf eingestellt sind. Und trotzdem, also einerseits unsere Kunst behaupten, aber uns nicht in der Kunst behaupten, im Konfrontation mit dem Publikum, sondern immer in Öffnung zum Publikum. Also, dass ich immer auch eine kommunikative Schiene mit einbaue in dem, was ich da mache. Oder eben dieses Ding, was ich vorhin erzählt habe, als wir noch nicht aufgenommen haben, in Eberswalde. Guten Morgen, Eberswalde. Was für ein geiles Format. Relativ lausig bezahlt, aber der Wahnsinn. Ich meine, die feiern jetzt die 900. Ausgabe nächsten Monat. Und man geht dorthin und hilft dort mit was aufzubauen. Also, ne, also sich nicht nur sozusagen als Künstler verstehen, der seine Kunst macht und jetzt irgendwie, oh, jetzt brauche ich einen Veranstalter, der das präsentiert, sondern dass ich selber als Künstler immer mit so auch Gestalter bin von kultureller Struktur. Also ja. Das ist irgendwas, was uns dann immer ganz positiv entgegengeschlagen ist, weil wir irgendwie uns immer darauf eingelassen haben, auch so Vorreiter, Mitgestalter zu sein und skurrilste Bedingungen einzulassen.
Ja, ich würde in gewisser Weise, also das ist jetzt aber vielleicht auch ein bisschen unpraktisch gedacht oder so, schon denken, dass es was mit Interesse zu tun hat. Also mit dem Interesse an dem, wo man sich bewegt und wo man ist.
Wenn man Partnerschaften möchte, dann besteht die nicht nur daraus, dass der Partner, der Veranstalter eure Kunst gut findet, sondern dass ihr auch das Haus lesen lernt. So.
Dass man nicht nur sein Ding macht, sondern offen ist füreinander.
Na, oder sein Ding macht, indem man das partnerschaftlich macht.
Naja, das ist ein schöner Schlusspunkt. Finde ich super. Leute, und nun liegt ja nämlich hier der Gesprächsstaffelstab. Wir würden euch bitten, diesen in Form einer Frage weiterzureichen. Aber, haha, Adressat unbekannt.
Oh.
Denn wer die Frage erhält und ob der Gesprächsstaffelstab tatsächlich jemals wieder aus der Schublade geholt werden kann und wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewiss. Denn dies ist das Ende der zweiten Staffel von Hände hoch.
Ja, eine Frage ins All also. Und mit ihr die Hoffnung, dass sie irgendwann in einer nächsten Staffel hier bei Hände hoch auch beantwortet wird. Also, ihr beiden, was wolltet ihr schon immer mal wissen übers Puppen- und Figurentheater, was euch bitte schön mal irgendjemand beantworten soll? Seid ihr bereit? Dann kommt hier
die Frage an den nächsten Gast.
Also mich würde am meisten interessieren, warum glaubst du, glaubt ihr, wer auch immer der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin später sein wird, dass Puppentheater das Theater der Zukunft ist?
Oh, das ist eine super Frage. Oh, die nehmen wir aber gerne mit und packen ihn in die Schublade mit der Hoffnung, dass da am anderen Ende eine fantastische Antwort wartet. Ich bin davon überzeugt. Vielen Dank für diese Frage, liebe Leute. Tja, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieses Gesprächs angelangt. Liebe Sabine, liebe Heike, vielen Dank. Es war super schön gewesen.
Ja, danke für das wundervolle Gespräch mit
euch.
Und wenn ihr da draußen keine der hoffentlich zukünftigen Folgen von Hände hoch verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und lasst einen Gruß da und ein Like und schickt euch das Ding einmal quer durchs Internet. Ihr kennt das Social Media Menü, lecker wird's nur mit Likes.
Wohlbekomm's. Und wenn ihr mehr von Puppe wollt, dann kommt zu den Vorspielen und Fundusführungen der Puppe an der Busch. Alle Infos findet ihr auf der Website, den Link dazu gibt's in den Shownotes und dort stehen auch alle Infos für ein Studium der zeitgenössischen Puppenspielkunst an der Ernst Busch.
Und die Seite von der Company Freaks und Fremde verlinken wir euch natürlich auch. Und ihr da draußen, schreibt uns gern Wünsche, Feedback, Lob, Anregungen oder Sponsoring-Ideen. Nehmen wir super gern entgegen per Mail unter presse@hfs-berlin.de, Stichwort Hände hoch.
Teilt, hört weiter und abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast, Podigy und YouTube.
Und. Tja, vielen Dank nochmal, dass wir hier bei euch sein durften in eurem tollen Atelier.
Ja. Ja, schön, dass ihr es gefunden habt.
Und Herr Enke, es war super schön gewesen. Herzlichen Dank für zwei Staffeln.
Frau Seedorf, den Dank gebe ich zurück.
Und ihr da draußen, macht's gut, liebe Leute.
Und wir hören uns hoffentlich wieder zur nächsten Folge von
Hände hoch!
Ja, vielen Dank. Welche Höhepunkte warten eigentlich bei den Freaks und Fremden im Jahr 2025 auf uns?
Heike hört auf im Sozietätstheater und steht wieder hundertprozentig der Company zur Verfügung.
Okay.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Meilenstein, würde ich sagen.